Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wer zum Thema Shanghai und Lockdown recherchiert, der findet seit Wochen Videos wie dieses im Netz. Hier ist ein Mann zu sehen, der von vier Menschen festgehalten wird, die von Kopf bis Fuß in Hygieneschutzanzügen stecken und Masken tragen. Sie versuchen, ihn in einen Bus zu bewegen. Der Mann wehrt sich, schreit um sein Leben. Die Echtheit und der Kontext dieser Aufnahmen, die lassen sich natürlich nur schwer verifizieren, aber es zirkulieren viele solcher Aufnahmen von Menschen, die sich ganz offenbar gegen die Null-Covid-Maßnahmen wehren, die in Shanghai ja nun schon seit März rigoros durchgesetzt werden. Und gesichert ist in jedem Fall ja schon, dass der Unmut in der 25-Millionen-Metropole Shanghai sehr groß ist über diesen langen Lockdown. Welche Konsequenzen dieser Unmut auch hat für das Vertrauen der Menschen in die Kommunistische Partei, das schauen wir uns an in dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, nach Wochen mit drastischen Ausgangssperren in der Wirtschaftsmetropole Shanghai wurde gestern ja ein Etappenziel der kommunistischen Führung erreicht. Da wurde den dritten Tag in Folge keine Neuinfektion in der Stadt mehr gemeldet, was immer als Bedingung galt für eine Milderung der Maßnahmen. Aber lassen sich jetzt die Gemüter einfach beruhigen, nur weil bald dann die Läden und Supermärkte wieder öffnen? Eva Lambi-Schmidt ist unsere Korrespondentin vor Ort und hat erlebt, wie über die letzten Wochen die Skepsis wuchs.
Es sind diese Szenen, die die chinesische Regierung in den Staatsmedien feiert. Unter Fahneneid kommen Zehntausende Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Landesteilen nach Shanghai im Kampf gegen das Virus. Es ist die größte nationale Mobilisierungsaktion seit dem ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor 2 Jahren in der Stadt Wuhan. Dort wurden die Helfer damals als Helden gefeiert. Ihnen wurde sogar ein Kinofilm gewidmet. Und auch Medaillen für die Helfer in Shanghai sind schon vorbereitet. Das Ziel: null Neuinfektionen. Das hat für die Staats- und Parteiführung oberste Priorität. Ende April. Aus den kleinen, hell erleuchteten Fenstern der Hochhäuser in der Abenddämmerung in Shanghai schreien die Menschen. Sie machen Krach mit ihren Töpfen und Pfannen und schreien nach Essen in der größten und modernsten Metropole Chinas. Es sind außergewöhnliche Szenen in China, die in den Staatsmedien nicht gezeigt werden. Die kommunistische Regierung toleriert Proteste nicht. Es gibt keine Meinungs- und Pressefreiheit. Doch für manche Menschen geht es während des Lockdowns um Leben und Tod. Mehr als 25 Millionen Menschen in der Finanz- und Hafenmetropole sind in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt, teils mit Zäunen und Barrikaden vor den Eingängen. Wohnungstüren sind teilweise versiegelt. Die Menschen dürfen auch nicht einkaufen gehen. Es geht um existenzielle Bedürfnisse wie Essen und Trinken.
In den vergangenen 10 Tagen haben wir 5 neue Fälle in unserem Gebäude gehabt. Wir dürfen die Wohnungen nicht verlassen und auch keine Einkäufe online machen. Aber wenn wir nicht online bestellen können und auch keine Lebensmittelpakete von der Regierung bekommen, was sollen wir essen?
Fragt diese Frau in einem Telefonat mit den zuständigen Behörden in ihrem Stadtviertel im Zentrum Shanghais. Die Aufzeichnung verbreitet sich in den sozialen Netzwerken, wie so viele Videos, die Ähnliches zeigen und die von den Internetzensoren schnell wieder gelöscht werden.
Was soll ich essen? Was soll ich trinken? Wo ist die kommunistische Partei? Soll sie mich doch holen kommen? Wo ist der Kommunismus? Was ist mit den einfachen Leuten?
Die Wut wächst über Wochen des Lockdowns. Die Geduld nimmt ab. 5 Tage Lockdown waren angekündigt. Für viele sind es schon mehr als 7 Wochen. In einem Lockdown, den die meisten Menschen in Shanghai nicht erwartet haben. Dass er bald gelockert werden soll, das glauben viele nicht. Zu vieles wurde bereits angekündigt und doch nicht eingehalten. Rückblick. 26. März, ein Tag vor Ankündigung des großen Lockdowns. In der täglichen Pressekonferenz der Stadt zur Corona-Lage heißt es:
Ein Lockdown, das geht nicht. Warum nicht? Weil diese Stadt Shanghai zu wichtig ist für die chinesische Gesamtwirtschaft.
Doch der Lockdown kam. Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus hat Shanghai überrollt. Und auch die Logistik, wie die Stadt später zugibt. Sie sei auf diesen Ausbruch nicht vorbereitet gewesen. Mit Mitte April in der Spitze fast 30.000 Neuinfektionen am Tag. Die ersten Wochen, ein Chaos. Die Regierung will mehr als 25 Millionen Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Doch es gibt zu wenige Lieferanten. Der Lockdown macht es für Lastwagenfahrer nahezu unmöglich, in die Stadt reinzufahren. Und auch in der Stadt selbst fehlen zunächst die Helfer. Das medizinische Personal der Krankenhäuser ist nahezu komplett in die Massentests eingebunden. Notfallambulanzen sind weitgehend geschlossen. Hilfe-Hotlines sind überlastet. Die Menschen fühlen sich nicht informiert.
Die Regierung in Shanghai hat keinen Plan und macht jeden Tag etwas anderes. Sie hat sich noch nie um das Wohlergehen der Anwohner gekümmert. Wir dürfen unsere Wohnungen nicht verlassen, aber die Vorräte in unseren Kühlschränken werden von Tag zu Tag weniger. Wir rufen die Hotline-Nummer an, die sie uns gegeben haben, aber die ist immer besetzt. Meine Eltern brauchen Medikamente, aber die Leute von der Regierung haben uns einfach gesagt, dass sie nicht helfen können.
Erzählt diese Frau aus dem Osten Shanghais. Um unsere Gesprächspartner bei regierungskritischen Aussagen zu schützen, nennen wir ihre Namen nicht.
Vor 2 Tagen haben sie einen Kohlkopf, 2 Kartoffeln, einen Spinat und einen Ingwer geliefert. Das ist alles,
berichtet sie. Anderen, mit denen wir sprechen, geht es ähnlich. Manche berichten von bereits verrotteten Lebensmitteln.
Nach dem anfänglichen Schock haben wir Bewohner begonnen, uns selbst zu organisieren. Denn die Regierung hat uns weder psychologisch noch materiell unterstützt. Das Einzige, was sie tun, sind Corona-Tests.
Es ist eine sehr schlimme und extreme Situation. Menschen, die medizinische Versorgung brauchen, können diese während des Lockdowns nicht bekommen.
Während des Lockdowns in Shanghai sind Menschen gestorben, weil sie nicht medizinisch behandelt wurden. So sind Fälle von zum Beispiel Asthmakranken, Dialyse- und Krebspatienten bekannt. Das hat in der Bevölkerung für sehr viel Unmut gesorgt und die Stadtverwaltung unter Druck gesetzt. Mitte April haben die Behörden beschlossen, Notfallambulanzen wieder zu öffnen. Doch nicht immer durften die Menschen zum Arzt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert den erschwerten Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer Versorgung scharf.
Die Regierung kann nicht einfach tun, was sie will. Wenn sie einen Lockdown verhängt, dann muss sie gewährleisten, dass Menschen immer noch Lebensmittel, Trinkwasser, Medizin und medizinische Behandlung für andere Krankheiten als Covid-19 erhalten.
Sagt Sophie Richardson. Sie ist bei Human Rights Watch für China zuständig.
Eine andere Sache ist der begrenzte Zugang zu Informationen. Erstens, was Menschen in China wissen können darüber, was die Regierung gerade macht, und zweitens, was sie sagt, im Gegensatz dazu, was tatsächlich passiert.
Zum Beispiel, dass Mitte April bereits Lockerungen angekündigt, aber nur teilweise umgesetzt oder wieder rückgängig gemacht wurden. Oder, dass die Behörden den Menschen nicht genau mitteilen, wohin sie genau gebracht werden, wenn sie ein positives Testergebnis bekommen. Und wie lange sie in den staatlichen Isolationszentren bleiben müssen.
They say to hospital.
Sie sagten, es ginge ins Krankenhaus. Aber dann war es kein Krankenhaus. Es war diese Isolationseinrichtung, irgendwo im Osten Shanghais, 50 Kilometer weit weg von meinem Zuhause. Sie haben mir am Anfang nicht mal den Zielort mitgeteilt. Ich habe Leute gesehen, die sich im Bus übergeben haben, direkt neben mir. Sie haben richtig krank ausgesehen.
Erzählt Claudio. Er ist Italiener und lebt und arbeitet in Shanghai. Er sei vielleicht positiv getestet, teilten ihm die Behörden mit, als er von den Helfern in weißen Schutzanzügen von zu Hause abgeholt wurde. Dann findet er sich wieder in einer großen Halle, zusammen mit hunderten anderen Menschen. Er filmt von seinem Bett aus. Die Betten stehen dicht an dicht. Betten mit blauen, dünnen Decken. Vor und hinter ihm gibt es graue Trennwände. Neben ihm liegen andere Patienten. Das Licht in der Halle ist 24 Stunden am Tag an, erzählt er.
Es gab keine Hilfe. Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Augen. Sie hatten noch nicht einmal Medikamente dafür.
Dass es vor Ort kaum medizinische Versorgung gibt, berichten mehrere Betroffene. Jeder, der in China mit dem Coronavirus infiziert ist, muss in solch eine zentrale Isolationseinrichtung. In Shanghai wurden zu Beginn des Lockdowns Sportstadien und Messehallen umfunktioniert. Später, als jeden Tag zwischen 20.000 und 30.000 neue Fälle hinzukamen und die Kapazitäten nicht mehr ausreichten, wurden leere Gebäude genutzt oder neue Einrichtungen gebaut. Teilweise sollen die Zentren noch Baustellen gewesen sein, als Betroffene dort auf Feldbetten und Holzpritschen untergebracht wurden. Claudio hat überhaupt kein Verständnis für die Maßnahmen der Behörden.
Ich war sicher zu Hause. Ich bin alleine zu Hause geblieben und nicht rausgegangen. Aber nein, sie mussten mich herbringen an einen Ort, der voll mit kranken Menschen ist, unter sehr schlechten Bedingungen.
In a very bad condition.
Bedingungen, die viele Menschen in Shanghai fürchten. Es gibt mehrere Berichte von Menschen, die sich dagegen gewehrt haben, in solche Einrichtungen gebracht zu werden. Videos davon in den chinesischen sozialen Netzwerken sind schwer zu verifizieren, spiegeln jedoch die Stimmung der Menschen wider, mit denen der ARD-Hörfunk sprechen konnte.
Jeden Tag sehen wir auf Apps wie WeChat oder Douyin viele Videos und Beiträge über Zusammenstöße zwischen Einwohnern und den Ordnungskräften. Wir sehen, wie Polizisten Gewalt anwenden oder Menschen unterdrücken, die sich beschweren und Widerstand leisten. Wir sind wütend, aber wir können nichts tun. Schließlich trauen sich die meisten Chinesen nicht, gegen die Regierung zu kämpfen.
Der wochenlange Lockdown und der damit einhergehende Unmut könnte durchaus gefährlich werden für die kommunistische Partei, wenn auch nicht im revolutionären Sinne, meint Björn Alpermann, China-Wissenschaftler und Professor an der Universität Würzburg. Es sei ein Rückschlag für die kommunistische Partei, den sie sich ausgerechnet in diesem Jahr nicht leisten wollte. Denn der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping strebt in diesem Jahr eine weitere Amtszeit an.
Im Moment droht sich tatsächlich das Blatt zu wenden. Wenn es der Zentralregierung nicht mehr gelingt, das Versagen in der Pandemiebekämpfung jeweils auf die lokale Ebene abzulenken, dann kann das auch für die Führung Xi Jinpings in gewisser Weise gefährlich werden. Denn gerade die Kommunistische Partei hat sich eigentlich dazu hinreißen lassen, ihr vergleichsweise gutes Abschneiden in dieser Corona-Vergleich als eine systemische Frage zu deuten und damit politisch aufzuladen. Das heißt, es wurde gesagt, wir unter der kommunistischen Führung der Partei haben es in China besser hingekriegt als die demokratischen Staaten des Westens.
Vor allem in den sozialen Netzwerken versuchen die Menschen in Shanghai ihren Unmut auszudrücken. Doch vieles Kritische wird von den Internetzensoren schnell wieder gelöscht. Ein besonderes Phänomen war das Video mit dem Titel »Die Stimmen des Aprils«. Ein Zusammenschnitt von Telefonaten, Eindrücken und aufgezeichneten Gesprächen aus dem Lockdown-Monat April. Dieses Video wurde an einem Tag innerhalb weniger Stunden immer wieder sehr hartnäckig geteilt. Ein Wettlauf gegen die Internetzensoren, die es immer wieder gelöscht haben, bis es am Ende nicht mehr zu sehen war.
Normalerweise ist Zensur etwas, was die chinesischen Bürger und Netizens nur am Rande mitbekommen und was in der Regel nur eine ganz kleine Minderheit betrifft. Aber jetzt haben wir es mit einer Situation zu tun, in der 25 Millionen Shanghaier Bürger sich vielfach lautstark online, in den sozialen Medien und in anderen Foren darüber beschweren, wie schlecht die Versorgungslage ist und leider vor ihren Augen erleben müssen, wie all diese Beschwerden, auch kreative Formen des Protestes, wieder gelöscht werden. Das heißt, eine ganz neue Erfahrung für diese Netizens, dass sie jetzt selber Opfer von Zensur werden, in einem bisher von ihnen sicherlich so nicht gekannten Ausmaß.
Ein Ausmaß der Zensur, das sich für manche Shanghaier unbezwingbar anfühlt, wie uns dieser Mann erzählt.
Wenn die Behörden rücksichtslose Maßnahmen ergreifen, sind die Menschen einfach zu machtlos, um etwas dagegen zu unternehmen.
Ich bin pessimistisch, was die Situation angeht.
Viele Menschen sind enttäuscht. Sie sagen, dass sie das, was während des Lockdowns passiert ist, nicht vergessen werden und der Regierung nicht vergeben können.
Nach diesem Corona-Ausbruch wird es eine große Veränderung geben, nämlich eine Vertrauenskrise. Das Vertrauen in Shanghai wird wieder aufgebaut werden müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren.
Falls die Mehrheit in der mehr als 25 Millionen Metropole Shanghai so denkt, dann geht der deutsche Sinologe Björn Alpermann davon aus, dass es für die Zentralregierung in Peking schwierig wird, diesen Vertrauensverlust, diese Niederlage in einen Sieg gegen die Pandemie umzudeuten. Selbst der Einsatz modernster Propaganda wäre womöglich nicht dazu in der Lage. Auch nicht die heldenhaften Medaillen als Auszeichnung im Kampf gegen das Virus.
Der Glauben daran, dass alles wieder wird wie zuvor, der scheint also erschüttert bei den Menschen in Shanghai. Im Gegensatz zu den Finanz- und Ölmärkten, muss man sagen, da hat die Aussicht auf eine etwas gelockerte Corona-Politik schon für Auftrieb gesorgt. Nach 4 Tagen ohne neue Corona-Infektionen in Shanghai setzt man hier anscheinend auf eine Belebung des Geschäfts. Allerdings gilt Chinas Wirtschaft aufgrund der Maßnahmen insgesamt schon als ziemlich angeschlagen. Und nur weil sich jetzt die Lage in Shanghai zu bessern scheint, heißt das ja nicht, dass es anderswo, in Beijing zum Beispiel, nur bei dem aktuellen Teil-Lockdown dann bleiben wird. Benjamin Eisel ist unser Korrespondent vor Ort. Wie sehen Sie das denn? Die Erklärung für die Zero-Covid-Strategie der Kommunistischen Partei, die war ja auch immer, man halte auch deswegen an diesen strengen Maßnahmen fest, weil es eben keine mRNA-Impfstoffe im Land gäbe und das Virus hier eben auf eine nicht geimpfte, vor allem ältere Bevölkerung trifft. Ist das denn wirklich die Erklärung? Also, weil der Preis der Maßnahmen ja doch sehr hoch ist.
Der Preis ist sehr hoch und das ist Teil der Erklärung. Also China hat so viel geimpft wie kein anderes Land. 90% der Bevölkerung sind geimpft, aber ganz genau, viele Alte sind nicht geimpft, viele über 80-Jährige und da kommen etliche Millionen zusammen und die sind natürlich sehr vulnerabel, weil man hat das auch in anderen Ländern gesehen, gerade die Alten, Nicht-Geimpften, ja, schwer krank werden und häufig auch sterben, wenn sie Covid bekommen. Das ist ein Problem. Und chinesische Forscher sagen auch in einem erst vor kurzem veröffentlichten Artikel, wenn das Virus sich unkontrolliert verbreiten würde in China, dann könnte es bis zu 1,5 Millionen Tote geben. Es gibt aber auch Leute, ich habe hier mit einem Virologen von der Hongkonger Uni gesprochen, der hat gesagt, naja, so ganz ist es nicht, wenn wir uns zum Beispiel andere Länder angucken, Vietnam zum Beispiel. Vietnam ist ganz ähnlich wie China, auch ein sozialistisches Land. Die haben auch nur mit chinesischen Impfstoffen geimpft und die haben jetzt nicht diese großen Probleme, die da in China immer hochgeredet werden. Und dann kommen wir eben gleich zur politischen Komponente, denn China hat das Ganze als einen Systemkonflikt heraufbeschworen, hat gesagt, unser System ist besser, Zero-Covid ist besser, weil es Menschenleben schützt und da kommt man jetzt nicht mehr so leicht raus. Beziehungsweise man braucht erstmal einen Erfolg, bevor man die Richtung ändert. Und das alles vor dem großen Parteitag, der soll diesen Herbst stattfinden, in dem will sich Xi Jinping für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen. Und dass davor jetzt nochmal was passiert, dass man da eine Exit-Strategie hat, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Warum impft man nicht eigentlich einfach die alte Bevölkerung durch?
Also im Fall von Hongkong und auch im Fall von Festlandchina ist es so, dass man ja 2 Jahre lang so gut wie keine Fälle hatte. Und das ging mit der Delta-Variante, mit der Alpha-Variante, ließ sich diese Null-Covid-Politik relativ gut durchziehen. Und da haben dann viele Menschen ja eben einen Grund gesehen, sich impfen zu lassen. Und zum Beispiel in Festlandchina war es so, dass man dort erst die junge Bevölkerung geimpft hat, also die Bevölkerung, die arbeiten geht, die sich bewegen muss. Und die Alten, ja, die sitzen ja eh zu Hause, die haben keine Kontakte. Also die Argumente, sich impfen zu lassen, die waren schon ähnlich wie auch in Europa beispielsweise. Aber dazu hat man eben keinen Grund gesehen, weil es die Krankheit nicht gab. Und dann kam es zum Ausbruch und in Hongkong hat das eben zu sehr vielen Toten geführt. Im Fall von China, von Festlandchina, frage ich mich immer wieder, weil es ist ja ein autokratisch regiertes Land, warum führt man keine Impfpflicht ein? Eine Antwort darauf kann ich nicht finden.
Wie wird denn diese Strategie jenseits von Zentren wie zum Beispiel Shanghai wahrgenommen? Das ist ja nicht überall so, dass die Maßnahmen so drastisch umgesetzt werden wie dort. Es gibt ja auch Orte, wo alles einigermaßen normal weiterläuft. Oder sind mittlerweile die Folgen auch des Lockdowns in diesen Zentren überall dort zu spüren, wo das Leben eigentlich noch normal weiterläuft?
Also die Maßnahmen, die sind schon überall sehr strikt. Es ist relativ kompliziert zu reisen. Man muss überall immer sich einchecken mit seiner Corona-App. Aber es gibt Orte, wo es nur sehr wenige Fälle gibt oder keine Fälle. Und da läuft das Leben ganz normal weiter. Da kann man ins Restaurant gehen, da kann man den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Ich habe das selbst vor ein paar Wochen erlebt, als Peking, das ja inzwischen auch in einer Art Ausnahmezustand ist, nicht ganz so krass wie Shanghai, aber es gibt doch schon sehr viele Restriktionen und die Restaurants sind dicht und man muss sich zum Teil jeden Tag testen lassen, bevor man ins Büro kommt. Aber vor ein paar Wochen war da noch alles ganz normal und ich war in Kneipen, ich habe Freunde getroffen, ich war in Restaurants, man konnte ausgehen, man konnte sich frei bewegen und ich habe Freunde, Freundinnen, Kollegen in Shanghai erlebt, die da eben schon seit Wochen eingesperrt waren und zum Teil nicht wussten, was sie am nächsten Tag essen sollen. Man nimmt das wahr. Aber ich glaube, so richtig ernst nimmt man es wohl erst, wenn man selbst in so einer Situation steckt.
Die Kommunistische Partei, die genießt ja auch deswegen einigermaßen großes Vertrauen in der Gesellschaft, weil es mit dem Land zuletzt, über die letzten Jahrzehnte kann man eigentlich sagen, wirtschaftlich immer bergauf ging. Der Einbruch ist aber gerade relativ beträchtlich. Die Arbeitslosigkeit ist auf über 6% gestiegen, was ja viel ist in China. Lieferketten sind unterbrochen. Es gibt auch Überlegungen ausländischer Unternehmen, diese Unternehmen outzusourcen. Das nimmt immer mehr zu. Ist das denn immer noch so gut zu managen für China? Das wird ja immer so abgetan, als sei das gut zu verkraften. Oder ist das nicht vielleicht doch besorgniserregend? Oder, andere Idee, steckt da vielleicht sogar Kalkül dahinter?
Also was gerade passiert in Shanghai und auch in anderen Teilen Chinas, das hat natürlich große Auswirkungen auf die Wirtschaft im ganzen Land, weil eben Lieferketten unterbrochen sind, dann fehlt irgendwas, was in Shanghai produziert wird, in einem anderen Landesteil, dann kann das Produkt nicht zu Ende produziert werden. Man merkt das langsam auch in Europa, in Deutschland, in den USA, dass Produkte da nicht ankommen, weil der Containerhafen nicht mehr voll in Betrieb ist in Shanghai, weil diese Lieferketten unterbrochen sind. Und dann kommt dazu bei den Lockdowns, dass ja viele Unternehmen, viele Leute können ihre Geschäfte nicht öffnen, können die Miete nicht zahlen. Also das hat Riesenauswirkungen und diese 5,5% Wirtschaftswachstum, die die chinesische Staats- und Parteiführung ausgegeben hat als Wachstumsziel, da sind sich inzwischen alle einig, das kann auf keinen Fall mehr erreichbar sein. Und das bereitet der Staats- und Parteiführung, denke ich, sehr große Sorgen. Das ist ein großes Problem und wie groß dieses Problem ist, ist noch gar nicht absehbar. Aber da kommen wir wieder zu diesem Systemkonflikt, zu dieser Ideologie. Was die Partei angekündigt hat, ist richtig und das wird durchgezogen und Abweichungen werden nicht akzeptiert. Und deswegen ist das jetzt wichtiger als die Wirtschaft. Die Null-Covid-Politik ist wichtiger als die Wirtschaft, denn es ist die Parteilinie und das wird jetzt auf Teufel komm raus durchgezogen.
Aber nochmal zu meiner Frage nach dem Kalkül. China hat ja schon auch ein Interesse, sich weniger abhängig zu machen von anderen Märkten. Die Diskussion hat ja auch stattgefunden rund um eben diese ausländischen Unternehmen, die gerade Schwierigkeiten haben, noch ArbeitnehmerInnen zu bekommen, die aus dem Ausland kommen und sich nach China versetzen lassen wollen. Das spielt doch eigentlich der chinesischen Strategie in die Hände, dass die Kommunistische Partei sagt, wir haben mittelfristig eigentlich Interesse daran, diese Posten mit Menschen aus China zu besetzen.
Das stimmt, da ist ein Interesse dran und wir beobachten schon seit Jahren eine gewisse Entkopplung in China. Das aber, was jetzt passiert, das kann nicht im Interesse der Staats- und Parteiführung sein, weil es eben große Schäden anrichtet und eben hauruck passiert und nicht kontrollierbar ist. Und deswegen denke ich, dass da im Moment kein Kalkül dahinter steckt, was die wirtschaftliche Entkopplung angeht. Man nimmt es eben in Kauf und wenn da eben eine Entkopplung stattfindet, die auch geplant ist, die man sich gewünscht hat, dann ist das bestimmt ein positiver Effekt, den man mitnimmt. Aber ich denke, dass der Schaden im Moment deutlich größer ist als der Profit.
Stichwort Entkopplung. In welchen anderen Bereichen des Lebens lassen sich denn solche Entkopplungstendenzen oder auch solche Entflechtungen noch so beobachten? Und was ist die längerfristige Perspektive, die dahinter steckt?
Man sieht das schon in anderen Bereichen, dass China eben versucht, von bestimmten Dingen unabhängiger zu werden, Sachen selbst zu produzieren, sei es zum Beispiel Mikrochips für die Computerproduktion. Man versucht, unabhängiger zu werden von ausländischen Computersystemen. Man beobachtet aber auch andere Abkopplungen. Zum Beispiel stellt die chinesische Regierung keine Reisepässe mehr aus für Chinesen, nur noch in Notfällen. Bislang war es so, wer einen Reisepass hatte, der konnte raus aus dem Land. Wer einen neuen beantragen wollte, hat in den meisten Fällen keinen neuen Reisepass bekommen. Jetzt ist neuerdings dazu gekommen, eine Ausreisesperre. Also man darf das Land nicht mehr verlassen, wenn man das Land verlassen möchte. Man braucht auch dafür eine Ausreisegenehmigung. Dann, was auch vor ein paar Tagen bekannt wurde, China nimmt nicht mehr an internationalen Uni-Rankings statt, chinesische Universitäten. Da sehen wir eine schrittweise Entkopplung, die jetzt durch diese Corona-Politik nochmal extrem beschleunigt wird. Und was ist das Ergebnis? Es kommen keine ausländischen Studenten mehr. Ausländer verlassen Hals über Kopf das Land. Und das führt dazu, meiner Meinung nach, dass das Verständnis füreinander, also das Verständnis von uns Europäern, von Amerikanern für Chinesen, aber auch andersrum abnimmt. Für die Staats- und Parteiführung ist es aber auch eine Möglichkeit, ja, die Kontrolle und die Macht der Partei zu festigen. Und deswegen ist das auch im Interesse der Staats- und Parteiführung. Für viele Menschen ist es eine Katastrophe in China, die das Land nicht mehr verlassen können. Aber auch für viele Menschen spielt das gar keine Rolle. Die haben andere Sorgen. Aber meine große Sorge ist eben, ja, dass das Verständnis füreinander abnimmt und dass man sich zunehmend entfremdet.
So die Sorge von Benjamin Eisel, unser Korrespondent in Beijing. Und damit endet diese Weltzeit. Morgen blicken wir hier im Podcast auf die humanitäre Lage in Afghanistan. Dann und für heute verabschiedet sich Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es gut.